Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren, die uns zuhören heute bei uns im Podcast. Wieder einmal alles außer Corona. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Klaus Eckel.
Schöne gute Nacht, muss ich schon mittlerweile sagen. Ja.
Omar Sarsam.
Schönen Frühmorgen aus Wien.
Und natürlich Michael Nirvarani, herzlich willkommen. Ich melde mich live aus dem Garderobenbereich vom Theater im Park.
Ja, ich bin leider nicht live, ich bin zugespielt. Wir haben meine Antworten voraufgezeichnet.
Alle voraufgezeichnet?
Ja, das ärgert mich jedes Mal. Entschuldige, das ist ein guter Satz, finde ich. Das ärgert mich jedes Mal in der ZIP 2, wenn Sie sagen, aus Termingründen wurde das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Und dann denke ich mal, ja, dann habt ihr gewusst, dass es ein Schatz ist. Warum strahlt es dann aus?
Ich finde, Sie könnten das Wort live durch lebendig ersetzen.
Vor allem, stell dir vor, wir würden das machen.
Verstehst ich melde mich lebendig aus Wien statt ja. Lauf.
Ich melde mich lebendig aus Wien.
Das Programm wurde.
Wir würden das machen. Ja. Die Leute zahlen eine Kabarettkarte und wir spielen eine DVD ab und nachher sagen wir, aus terminlichen Gründen mussten wir die Vorstellung voraufzeichnen.
Weil wir haben den Abend zweimal verkauft.
Oder was auch schön ist, wenn du vor jedem oder an jedem Abend auf jeden Fall noch einmal unterstreichst, meine Damen und Herren, dieser Abend findet live statt.
Auf der Bühne. Aber es ist wirklich heute ein Jubiläum. So spät haben wir noch nie aufgezeichnet. Wahnsinn. Halb elf.
Stimmt. Es ist also halb es ist elf.
In Realzeit 22.28 Uhr gerade.
Ja, bis biorhythmisch bei uns was aus, ob die Gespräche jetzt, ob man die Nacht merkt in unserem Gespräch.
Ja, aber ich sehe für alle, die bildlich zugeschaltet sind, das ist anscheinend die Uhrzeit der Wimmerln. Ja. Sehe ich gerade. Das ist nicht meine Zeit. Also da bin ich eigentlich um die Zeit, würde ich mich echt schon gerne hinlegen normalerweise.
Naja, ich bin ja noch sozusagen in dem Vorstellungshoch. Es ist ja so, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sozusagen vor Gericht bis, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren von allem freigesprochen wurden, was sie 1,5 Stunden nach der Vorstellung getan haben, weil sie sozusagen immer noch so in der Rolle sind und immer noch so in der Euphorie der Vorstellung, dass sie also fast wie ein Unmündiger oder wie ein Mensch, der sozusagen also durch irgendeine Krankheit im psychischen Krankheit nicht zurechnungsfähig ist.
Narrenfreiheit
ist eigentlich nach der Vorstellung nicht zurechnungsfähig.
Aber das ist jetzt schon die Lösung, wie der Kurz bei der Anklage rauskommt. Weil er kann sagen, er hat kurz vor dem Untersuchungsausschuss eine Rede im Parlament gehalten und da war er noch so in dieser Rolle.
Ja. Er hatte eine Vorstellung, er hat einen Bundeskanzler gespielt.
Er hat einen Bundeskanzler, er war auch so in der Figur drin, dass er im Untersuchungsausschuss zu spät ausgetreten ist aus der Figur.
Man kann auch kurz nach WhatsApp-Chats noch so in den Chats drinnen sein, dass man nachher auch sagen und tun und lassen kann, was man will.
Ich kenne auch übrigens viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die sind auch schon während der Vorstellung unzurechnungsfähig.
Ja, ich kenne auch viele Schauspieler, die sind auch während der Schauspielausbildung schon unzurechnungsfähig.
Schon während der Geburt unzurechnungsfähig.
Noch vor der Zeugung unzurechnungsfähig.
Glaubst du an die Reinkarnation? Wenn du jetzt gesagt hast, vor der Zeugung. Bin ich vor meiner Zeugung schon die Seele, die dann vielleicht in mir ist?
Die Seele weiß ich nicht, aber also die Vater- oder Mutterwerdung ist ja quasi so eine Halbreinkarnation. Also die Hälfte meines Erbguts wird eh reinkarniert. Somit das Erbgut auf jeden Fall. Aber ansonsten, dass ich in meinem letzten, also wenn ich mir überlege, was war ich in meinem letzten Leben, weiß ich nicht,
Loopstation,
glaube ich.
Was?
In meinem letzten Leben war ich an Loopstation, vermute ich.
Also ich hoffe wahnsinnig, dass es das gibt, dass ich zum Beispiel, dass wir beide zur gleichen Epoche im letzten Leben gelebt haben. Ja. Und dass ich die Rolle des Gläubigers hatte damals und ihr die des Schuldners und ich jetzt von euch in diesem jetzigen Leben noch jeweils 1000 Goldstücke bekommen.
Nein, das ist nur eine Karma-Sache. Also Schulden, das
wäre nicht übernommen.
Wäre nicht übernommen.
Nein. Nein. Und dann interessiert es mich schon nicht mehr.
Das Interessante bei der Reinkarnation
gibt's etwas, finde ich eine interessante Frage, wenn ihr es euch aussuchen könntet, als was ihr wiedergeboren werden wolltet, wenn es denn so wäre? Klaus?
Interessante Frage, ja.
wenn man sich, stell dir vor, du kannst da aussuchen, ich weiß, morgen kann ich als was Neues geboren werden. Was wäre das? Oder vielleicht als wer wäre es? Wärst du da anders gefragt? Wärst du dann im Untersuchungsausschuss? Und wenn ja, wer?
Ich glaube, ich wäre dann gerne ein Panda-Bär, weil da würden mich alle versuchen, vom Aussterben zu bewahren.
Das ist sehr
der
schön.
Der Panda-Bär wird ja extrem verwöhnt. Der wird ja, um den kümmert man sich ja rührend. Ja? Der wird ja vom Bundespräsidenten besucht, vom Kurz, dann wird dann einer als Gastgeschenk überreicht. Es gibt ja sogar Panda-Pornografie, damit sie zur Sexualität stimuliert werden, spielt man ihnen ja auf Videoleinwänden. Ja,
das hatten wir doch im letzten Podcast
das hatten schon. Wir schon. Und ein Panda-Bär hat bei seiner Geburt, glaube ich, 150 Gramm. Und wiegt am Ende 300. Das heißt, du wärst jetzt ungefähr 12.000 Kilo schwer, umgerechnet.
Ich wäre gern...
Noch drei Lockdowns und das ist auch ohne Panda-Bär möglich.
Aber entschuldige, die Lockdowns sind nicht das Problem, Leute. Ich habe im Lockdown 1,5 Kilo zugelegt und seit die Gastro auf hat, habe ich Bluthochdruck, Diabetes und einen Cholesterinwert, der selten hoch ist.
Wo gehst du hin?
Ich bin nur mehr unterwegs. Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für diesen Podcast. Nein, also ich bin echt, ich liebe es, essen zu gehen. Es ist so herrlich, diese bunte Vielfalt. Ich liebe es. Ich könnte die ganze Zeit über Essen reden.
Ja, ich versuche, ich gehe mich ganz verzweifelt immer testen und bin immer ganz stolz auf meine Abwechslung, PCR-Test, Schnelltest, Nasenbohrer-Test und halte es immer dem Wirten und die Nase, der sich dafür null interessiert. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Wirten getroffen, der sich für meinen Test interessiert hat. Ich glaube, meine Eltern haben sich zumindest früher für meine Schultests interessiert, denen zeige ich jetzt meine PCR-Tests.
kriegst du für einen guten PCR-Test 50 Schilling.
Endlich freuen sie sich über was Negatives von dir.
Meine Oma hat mir manchmal 10 Schilling gegeben für jeden Fünfer, damit man ihm Zeugnis abdecken kann. Das fand ich auch ein sehr schönes Ritual.
Das ist sehr schön. Apropos Testung, habe ich eine kurze Frage, weil die Frage aufgetaucht ist heute in einem Gespräch. Wenn ich geimpft bin, Oma,
ja,
bin ich dann positiv eigentlich?
Nein. 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 Weil du, das ist ja kein Lebendimpfstoff, der zu einer tatsächlichen Virusvermehrung führt, sondern nein, du bist nicht positiv. Das ist eine sehr häufige Frage und wenn du positiv bist, dann bist du positiv, weil du positiv bist.
Und nicht, weil ich getestet
habe. Nicht, weil du geimpft bist.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, wir müssen ein Thema ansprechen, auf jeden Fall heute. Ungern, aber ein kleines Thema.
Sag.
Wer traut sich sagen? Herr Herbert Kickl.
Ich wundere sehr, dass er nicht mit seinem alten Pferdetross zur Pressekonferenz geritten ist, weil die das hätte ja irgendwas Schönes noch gehabt. Nein, ich muss, weißt du, was ich mir als erstes gedacht habe? Dass endlich der Gagschreiber seine eigene Late-Night-Show bekommt.
Ja, das halt das ist richtig. Ja.
Oder der hat jahrelang Gags geschrieben für Strache, Hofer, Haider. Manche waren gute Comedians, manche waren schlechte. Eigentlich. Und jetzt, der ist seit 30 Jahren, sitzt er in seiner Gagschreiberhöhle und sagt, es mir reicht. Ich bringe die ganzen Flüchtlingswitze selber.
Ja, er kriegt jetzt seine Comedy-Show.
Das muss man anders betonen.
Er macht jetzt die Pausen beim Sprechen endlich richtig. Ja.
Ja, aber das hat man ja schon gesehen, dass das beim Clearen nicht so gut funktioniert hat. Das war jetzt gemein, oder?
Das war sehr gemein, aber das sind wir gewöhnt von dir näher.
Ja, ich habe es nicht so böse gemeint. Aber in welche Richtung, das Erstaunliche ist ja, die FPÖ ist ja jetzt schon ganz rechts. Also rechter geht nicht. In welche Richtung wird da jetzt die FPÖ...
Ich glaube, jetzt hast du den Orban gerade beleidigt.
Oder Sebastian Kurz, je nachdem, wie man es sieht.
Ah, auch schön.
Aber ich glaube, es wird zu einem Wettkampf jetzt werden, weil er war ja heute in der Pressekonferenz, ich habe mir das angehört, er geht ja natürlich extrem auf die ÖVP los, weil er weiß, bei den Grünen, da fängt er nicht mal mit Attacken an, bei den Restroten auch nicht, weil die kriegt er sowieso nicht und die Neos werden auch nie wechseln. Das heißt, seine Attacken gehen nur auf die Türkisen. Die Türkisen werden natürlich unglaublich in Panik geraten, dass sie jetzt weggebissen werden, die Wähler von ihnen, vom Kickl. Und deswegen wird halt der Kurz immer häufiger wieder auf diese auf eine harte Ausländerpolitik pochen, weil er Angst hat um, und die Grünen werden vor der großen Zerreißprobe stehen, machen wir da mit, damit wir der ÖVP einen Gefallen machen, dass sie die, nicht mehr in den Umfragen verliert. Also ich glaube, es wird wieder innerkoalitionär wird spannend. Gleichzeitig ist es gut, weil ich glaube, mit Kicker und Kurz, also ich weiß eben, man kann ja an alles glauben, aber ich glaube, dass die sich nochmal vertragen und dass die gemeinsam einen Koalitionsvertrag unterschreiben, ist das halte ich eher für unwahrscheinlich. Das könnte wiederum, das sind die türkisen Optionen heute gesunken, finde ich.
Ja, das ist natürlich richtig und ich fühle mich eigentlich wie ein Grüner oder wie eine Grüne, weil ich lasse mich jetzt freiwillig von der ÖVP abschieben, nur damit die FPÖ nicht in die Regierung kommt.
Nein, nein, aber darf ich eure Meinung wissen, was ist eure Definition von rechts? Ist es eine reine Ausländerpolitik, so wie sie die FPÖ bringt? Oder ist es, und das ist meine Überzeugung, derzeit ist es einfach gegen alles zu sein, was derzeit in der Regierung ist. Das ist irgendwie die neue Definition von rechts. Das neue Rechts ist alles, was gerade nicht regiert, ist...
Ja, mit der Definition ist jeder Lehrergewerkschafter ein Rechtsradikaler, weil wenn einem Lehrergewerkschafter das Wort Ja rauskommt, wird er sofort abgesetzt. Ja, also das ist ja mit der Definition des Dagegenseins.
Nein, aber ich meine, gibt es etwas, was ihr in den letzten Monaten von der FPÖ erlebt habt, wo es geheißen hat, ja, da ist ein Punkt, den finden wir aktuell, so wie er läuft, gut. Weil was meiner Ansicht nach zum Pöbel wie mir durchsickert, ist einfach nur, sie sind gegen alles. Und das nimmt ihnen total Glaubwürdigkeit, noch mehr als
sie ja, das, schon keine mehr das haben. Das ist ja grundsätzlich das grundsätzliche Problem der Opposition. Die Opposition, wie der Name schon sagt, ist in Opposition zur Regierung und muss ja a priori, weil sie die Opposition ist, eh schon mal alles schlecht finden, was sie gleichzeitig aber auch wieder unglaubwürdig macht, weil alles ist ja nicht schlecht. Es kann nicht sein, dass alles schlecht ist. Ja? Ich meine, schon langsam denkt man sich bei den...
Stell dir vor, als Mediziner, ich bin Arzt und ein Patient kommt zu mir... Entschuldigt, das Bild ist weg. Ich bin Arzt und ein Patient kommt zu mir und sagt mir, ich war bei einem anderen Arzt, der hat gemeint, das und das und das. Und ich sage, das ist ein totaler Trottel. Das war falsch, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Und der, wo sie davor waren, auch ein kompletter Trottel. Und der war auch ein kompletter Trottel. Wenn ich gegen alles bin, was vor mir war, dann glaubst du mir doch auch nicht. Dann, wenn ich, egal was du sagst, ich sage, das ist alles ein Blödsinn, alles ein Scheiß, das ist doch eine der einfachsten Regeln. Wieso muss man gegen alles sein, um sich zu in irgendeiner Form zu definieren? Ich finde, eine Meinung haben heißt ja nicht, dagegen zu sein. Das ist einfach nur dagegen zu sein. Das ist total leicht. Das ist das Erste, was du als Kind in der Trotzphase lernst, du bist einmal dagegen. Irgendwie ist rechts sein, vielleicht nicht aus der Trotzphase herauswachsen.
Das ist ja auch ein ganz großes Problem, dieser Reflex. Ich glaube, es war ein deutscher Soziologe, der vor einiger Zeit im Radio gesagt hat, was so richtig ist. Ich finde das ganz richtig. Es war eine Zeit lang so, wenn ein Rechter heutzutage sagt, das ist ein Tisch, dann müssen alle Linken sagen, nein, das ist kein Tisch, weil ein Rechter hat gesagt, das ist ein Tisch.
Richtig.
Aber der Tisch hat sich noch immer als Tisch gefühlt. Und das ist auch dann den Leuten komisch vorgekommen, die gerne in ein Restaurant gehen und die sagen, ich finde auch das ein Tisch, obwohl ich jetzt kein Rechter bin. Und dann sind sie skeptisch geworden. Also wahrscheinlich muss man auch den Rechten dort Punkte lassen. Was eigentlich, ich kann mich erinnern, damals diese Lichtermeer-Debatte vor vielen Jahren unter Haider noch Österreich zuerst. Ja, da gab es ja diese Punkte, 8, 9 Punkte von damals Österreich zuerst, Volksbegehren. 10 Jahre später ist ein Paper gekommen von der Arbeiterkammer, vielleicht nie vergessen, das habe ich mir nämlich angeschaut. Das war 1:1. SPÖ-Arbeiterkammer war 1:1 die Punkte vom Lichtermeer, wo wir da alle zu 200.000 am Heldenplatz gestanden sind und sagen, nie wieder rechts, hat dann wenige Jahre später die Arbeiterkammer als Teil ihres Programms publiziert und ich habe nicht eine Kerze gesehen, die irgendwo geleuchtet hat. Und ich glaube, das ist ja extrem vielen Wählern aufgefallen, dass vieles ja auch passiert von anderen Parteien, die sich selbst links nennen, aber dann rechts handeln. Ein Doskozil ist ja im viel mehr Bruder im Geiste mit dem Kickl als mit der Randy Wagner. Ich glaube, dass überhaupt diese ganzen Rechts-Links-Schemen, ich kann sowieso schon lange nicht mehr damit anfangen, aber ich glaube auch in diesen Parteien hat sich das innerhalb schon völlig aufgeweicht. Da gibt es Rechte in Linksparteien und Linke in Rechtsparteien und mittlerweile wählst du ja sowieso, wir sind ja mittlerweile in dem Zeitalter, wo wir fast nur mehr Personen wählen und keine Parteien mehr.
Es und rechts wählen, klingt das so, als würdest du einen Außenseiter wählen, aber ich glaube, aus meiner Sicht, ich nenne mich jetzt Mitte, ist alles, was rechts von mir ist, rechts, aber aus meiner Sicht Rechten, ist er ja nicht rechts, sondern ist er in der Mitte. Weil für ihn ist das total normal. Und ja, für den gibt es auch ein relatives Links, genau. Und für den wahrscheinlich auch ein relatives Rechts.
Die Frage ist, was für Rechtswähler rechts? In der Mitte sind. Jeder glaubt ja von sich, dass er in der Mitte ist.
Und jeder glaubt, dass er in der Mitte ist. Das heißt, wer weiß, ob unser Rechts, von dem wir alle drei reden, das gleiche ist.
Naja, prinzipiell ist ja diese Einteilung in links und rechts, ist ja prinzipiell, hat ja tatsächlich mit der Sitzordnung im Parlament zu tun. Die anderen sitzen auf der linken Seite, die anderen auf der rechten Seite. Und jetzt muss man im Prinzip ja, glaube ich, unterscheiden. Links und rechts ist ja eigentlich eher vor allem ein Schwachsinn, ja. Weil, was ist die Definition, wie du richtig sagst, was ist die Definition davon, ne? Man muss jetzt sagen, okay, liberal, konservativ, sozial, national, also das geht ja man muss ja dann schon noch nach der Ideologie oder nach den Werten fragen. Dann ist es klar, ja.
Und auf mehreren Ebenen. Es gibt ja nicht nur eine Ebene, sondern ich glaube, dass jemand auf einer Bewusstseinsebene, bitte nicht um Gottes Willen, nicht zu esoterisch verstehen, mehr rechts ist auf der nächsten Ebene, vielleicht mehr links und auf der dritten Ebene genau in der Mitte. Also ich glaube, dass man sowieso nicht undifferenziert sagen kann, der ist links und der ist rechts.
Aber kennt ihr das? Ich habe das oft in mir, dass ich bei verschiedenen Themen verschiedene ideologische Richtungen einnehme. Zum Beispiel, ich glaube, ich bin bei gesellschaftlichen Formen, die Menschen leben können, glaube ich, halte ich mich für linksliberal, bei Bildungspolitik vielleicht sogar für links und bei teilweise so Sachen wie Sterbehilfe, Leichtigkeit. Also ich bin jetzt kein Abtreibungsgegner, überhaupt nicht, aber bei diesem einfachen Machen, wann Leben lebenswert ist, da merke ich manchmal in mir sehr konservative Züge, dass ich da sehr bedacht, dass die Leute eher bedacht einmal mit ihrem Handeln umgehen sollten. Ja, da merke ich bei verschiedenen Themen, dass ich ein bisschen konservativer bin, irgendwo ein bisschen liberaler und auf der anderen Seite eher links. Ich glaube nicht, dass ich jemand bin, damit kann ich gar nichts anfangen. Für mich ist immer diese Rechtsdefinition, mit der ich nichts anfangen kann, wenn es heißt alle. Und dann kommen irgendeiner Gruppe, sind so und so. Das ist für mich eigentlich das, was ich am rechten so ablehne. Ja?
Das ist, was ich gemeint habe. Das ist auf mehreren Ebenen.
Der Syrer ist wirklich, sollte nicht unser Land sein und der muss unser Land verlassen. Kein Problem, wenn der sich rechtswidrig verhält. Aber alle Syrer, alle Afghaner, wenn das rechts ist, dann kann ich gar nicht rechts sein, weil jede Pauschalierung mir so zuwider ist. Aber prinzipiell merke ich schon über die Jahre, dass ich bei jedem Thema, und ich finde das, ich mache mir das ehrlich gesagt auch nicht zum Vorwurf, sondern ich finde, das ist ja auch, mache ich mir selber ein Kompliment, ein Zeichen der Reife.
Ich bin auch gerührt von dem, was ich sage.
Ja, ich bin von begeistert von meinen eigenen Worten. Ich habe mich gerade nicht verliebt.
Du findest es ein Zeichen der Reife, oder was?
Nein, ich finde es ein Zeichen der Reife, dass man sich bei jedem Thema eine eigene Meinung bildet und nicht überlegt, was sagt die Ideologie zu dem Thema und das befolge ich jetzt.
Ja, ich tue mir auch schwer, weil du musst ja auf dem Wahlzettel musst du mit einem Kreuzerl schon ein bisschen den Durchschnitt aus all deinen differenzierten Ebenen dir rausnehmen. Ich fände es total cool, wenn man es ausmalen könnte und zum Beispiel beim SPÖ Wahlfleckerl ein bisschen was ausmalen und dann kann man vielleicht bei den Grünen ein bisschen was malen und ein bisschen beim Blauen und ein bisschen beim Schwarzen und ein bisschen bei den Dunkelroten und bei den Lilanen und bei den Hellgelben. Wäre schön, wenn man das
so. Moment. Ich glaube, wenn ich das sage, mit dem differenzierten Wählen, Entschuldige, das finde ich so spannendes Thema, also bei der ganzen Steuerpolitik, weil ich sage es auch, weil meine Frau Spanierin, weil die Moni Spanierin ist, in Spanien kannst du zum Beispiel entscheiden, wenn du musst einen gewissen Teil deiner Gelder spenden, ja, also wie bei uns Kirchensteuer, du kannst aber ankreuzen, welche Organisation. Und ich habe mir das schon oft überlegt, das wäre zum Beispiel ganz interessant, wenn du das auch bei Steuern machen könntest, ja. Also wenn du sagst, okay, meine Präferenz ist mit meinem Steuergeld, man kann jetzt nicht sagen, alles für den Straßenbau, aber von mir sollte der Hauptanteil bei der Bildung landen und nur ein sehr geringer Teil in den Ausbau des Wiener Flughafens.
Ja, aber wie du richtig sagst, das geht ja nicht, weil wenn man jetzt den Durchschnitt der österreichischen Bevölkerung nimmt, dann haben wir keinen einzigen Park mehr in Wien, sondern dann haben wir durch den ersten Bezirk auf der Kärntner Straße eine Autobahn direkt.
Auf der Marienfeldstraße.
Ein Flughafen auf der Marienfeldstraße und eine Autobahn, die vom Stephansdom direkt nach St. Pölten geht. Verstehst du? Also,
das ist ja toll. Aber was sagt der eigentlich zu einem Punkt?
Dann gibt es in ganz drei Schulen gar kein Theater mehr.
Und nur Laufhäuser.
Und nur noch Bordelle und Laufhäuser.
Hebe, wäre ein Punktesystem, wenn du zum Beispiel 20 Punkte vergeben kannst, du kannst am Wahlzettel Du musst halt bis 20, du musst es korrekt zusammenzählen. Aber du musst 20, du kannst 20.
Daran wird es scheitern wahrscheinlich.
Und dadurch fällt schon.
Bei mir schon scheitern zwar.
Genau. Und da könntest du echt Punkte vergeben und sagen, du gibst der Partei 10, der 5, Vienna 12 Points.
Aber ist es nicht?
Song Contest der politischen Wahlen.
Das ist ja, der politische Song Contest.
Ja. Aus jedem Bundesland meldet sich gerade die Jury und dann bekommt
Steiermark vergibt jetzt ihre Punkte. Ja.
Lärmschutzwand
8. 12 Punkte für die erste.
Schönen guten Morgen. Wir haben 4 Punkte zum Vergeben.
Aber ist es nicht schön, dass wir in einer Zeit
leben,
wo was?
Und am Schluss gewinnt wieder der Kurt.
Ja, der gewinnt immer, der gewinnt einfach immer.
Schöner Titel, und am Schluss gewinnt wieder der Kurt. Nein, ist nicht unser Titel.
Ist es nicht interessant, dass wir, und schön, dass wir in einer Zeit leben, wo Herbert Kickl Parteiobmann wird und es uns Kabarettisten eigentlich am Arsch vorbeigeht? Also wir sind ganz schnell zu einem anderen Thema gekommen. Es ist auch so unaufgeregt, dass das jetzt passiert. Man denkt sich, ja, es ist doch wurscht.
Ja, richtig. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht, noch nicht bewegt. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Vielleicht werde ich mich noch wundern, was alles möglich ist. Aber mal schauen.
Ich habe das vor kurzem in einem Gespräch auch erläutert. Mich ärgert ja, was mich im Moment an dieser ganz politischen Lage so ärgert, wir besprechen in den Medien derzeit nur Themen, die keinen einzigen Bürger betreffen. Bei allem Respekt vor so Rechtsdebatten, Plinacek, Rechtsdebatten, Kurzuntersuchungsausschuss, Debatten, wer wird der neue FPÖ, Hauptgogel vorne. Das ist alles den Bürgern völlig wurscht.
Ja.
Wir müssen reden über Bildungspolitik, Umweltpolitik,
Verkehrspolitik.
Das ist wichtig. Die Medien sind komplett voll mit, für mich ist das reich und schön, auf einem reich und schön Niveau, wer kann mit wem, wer hat was gesagt, welches Chatprotokoll haben wir da, das ist ja eh alles relevant, aber keinem einzigen Bürger. Also ich glaube, wenn ich weiter Politikverdrossenheit betreiben will, da mache ich das, da steht im Lehrbuch, was gerade passiert. Hier werden lauter Probleme besprochen, die niemanden, also in ganz Österreich gibt es keinen, dessen Tag sich ändert, wenn diese Sachen gelöst werden. Und ich finde, leider gehen auch die Medien auf diesen Leim und schauen sich den Chat und den Chat. Ja, die sollen eh alle verurteilt werden, ist ja schon in Ordnung, aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, wie bauen wir neue Schulen? Gibt so viele philosophische Themen, die wir eigentlich in der Politik abhandeln sollten, anstatt Chatprotokolle.
Ja, aber Philosophie und Politik, das ist natürlich...
man kann es ja versuchen.
Also kennt ihr einen Philosoph? Marc Aurel war Kaiser und Philosoph. Aber ja, dann folgt...
Wer war das war der Stoiker, oder? Der Marc Aurel, oder?
Ja.
Erkenne
dich selbst.
Genau. Aber die Stoiker, ja, das war also Politik nach den Stoikern ist ja total, das wäre eine total aktuelle Politik, ehrlich gesagt. Das wäre ganz.
Ja.
Warum? Wär,
ja, ich weiß nicht, kennst du dich aus bei Stoiker?
Eben nicht.
Ich habe auch nur zwei Bücher, so kurz Hefteln mehr oder weniger gelesen, aber du hast einmal dieses Buch gebracht, glaube ich, auch in einem Podcast näher, gell? Diese.
Wo man jeden Tag sozusagen einen Ausspruch eines Stoikers liest. Und naja, der Stoiker sagt ja im Prinzip, dass man die Dinge verändern soll und sich aufregen soll über die Dinge, die man verändern kann, und dass man die Dinge, die man nicht verändern kann, hinnimmt, einfach ohne sie aufzuregen.
Ja, das ist doch das, da gibt es ein eigenes Prinzip.
Wer weiterbringt dich im Leben, wenn du dich die Energie nicht in den Ärger über Dinge, die du nicht ändern kannst, gibst, dann vergeudest du diese Energie, anstatt dass du sozusagen bei dir anfängst. Also dass das Elend, die Traurigkeit liegt nicht im Ereignis, sondern in der Reaktion, dass du auf dieses Ereignis hast. Kann auch gefährlich sein, diese Einstellung.
Ich glaube, was sehr gefährlich bei Ihnen ist, ist, dass Sie zum Beispiel Gefühle für total unwesentlich gehalten haben, die Stoiker.
Ja.
Das war alles nur, Gefühle müssen ausgeschaltet werden. Und das ist natürlich teilweise ja, könnte man sagen, weil Populismus beruht ja nur auf einer emotionalen Politik, aber natürlich völlig ausgeschaltete Gefühle befreit dich auch von jedem Empathiegefühl. Also ja.
Vor allem, weil du vorhin gesagt hast, dass wir über Themen reden und Themen so wichtig sind, die überhaupt nichts weiterbringen. Das Problem ist ja, dass das Ganze ja nur noch und aber die Wählerinnen und Wähler auch auf das abfahren, ist die Show. Es geht ja eigentlich nur um die Show.
Ja, aber weißt du, Entschuldige, das ist mir auch letzte Woche so aufgefallen, deswegen bin ich im Moment gerade so ein Fan von Merkel, war ich ja immer schon ein großer Merkel-Fan und plus.
Absolut, ja.
Und jetzt von Biden bin ich ein großer Fan, weil dem ist er in seinen letzten Kilometern, die der hat, ist dem plötzlich solche Sachen wurscht, was macht er? Der macht jetzt eine Infrastrukturoffensive, der macht Umweltgesetze, die sich relativ eich gewaschen haben für amerikanische Verhältnisse, zumindest ob es dem Klima hilft, ist eine andere Sache. Der macht eine Konzernbesteuerung, auch kann man sagen, okay, es ist zu wenig, aber der geht Sachen an, ja, wo man sich denkt, also der, also in Amerika sieht man jetzt eigentlich, da geht es viel weniger im Moment um dieses Ganze, wer hat was gesagt und wer kann mit wem, sondern die machen jetzt gerade Programm. Also ich sehe nämlich nach Amerika.
Aber spricht das nicht wiederum dafür, dass man Bundeskanzler eigentlich erst ab 80 werden kann, wo es dir dann wurscht ist?
Genau, das wollte ich.
Und du gar nicht mehr wiedergewählt werden willst. Genau.
Das ist richtig, weil du machst die Handlung wirklich nur für den Moment und nicht für die, das ist aber wirklich ein schöner Gedanke.
Endlich einer.
Erst wenn du...
Der erste sind 18 Folgen.
Wenn deine Lebenserwartung in Wirklichkeit sich gar nicht während dieser Legislaturperiode ausgeht, dann bist du der einzig wahre Kanzler für den Moment, der richtige Entscheidungen trifft.
Die Gefahr ist, dass man alle 4 Monate eine Neuwahl hat, weil die natürlich dann wegsterben, aber...
Aber ja, ich finde den Gedanken völlig richtig, weil du ja ganz viel derzeit an der Vergangenheit arbeitest. Und ich habe mich oft gefragt, wo kommen die Ressourcen her, dass wir ständig mit irgendwelchen Untersuchungsausschüssen und vor Gericht und Debatten, wie viel Zeit haben sie? Wie viel Zeit muss man haben, sich mit so viel Vergangenheit zu beschäftigen? Und wie wenig müssen wir in der Gegenwart zu tun haben, dass sie das alles ausgeht?
Vielleicht sollten wir die Menschen ohne Zukunft über die Zukunft entscheiden lassen.
Wie zum Beispiel eine Expertenregierung. Das waren Leute, die gewusst haben, die haben keine Zukunft. Weil sie sind eine Übergangsregierung. Und die haben, es war doch so, die haben gewusst, wir machen das für jetzt.
Aber die haben nur verwaltet.
Die haben ja nicht, nicht regiert.
Aber sie haben wenigstens gut verwaltet.
Bitte, ich werde belästigt. Da ist jemand.
Oh, hallo, wir haben Besuch.
Grüßt. Wir wollten Ihnen nur sagen, Sie müssen die Anlage dann verlassen.
Sieht schon aus, oder was?
Sie müssen die Anlage verlassen.
Habt ihr halt gespielt gemeinsam?
Ja, wir haben gemeinsam gespielt. Ja,
nicht nur gemeinsam, sondern gemeinsam.
Ich finde das so schlimm, dass du... Oh, wer? Das ist aber sehr schön.
Wow. Nein.
Tommy Strobel.
Die drei haben dort.
Der Trend ist jetzt im Kabarett für euch jetzt auf, dass drei, zumindest für eine Viertelstunde, wo Abend auf der Bühne stehen.
Man muss dazu sagen, er ist unser Nachwuchskünstler, den wir featuren, muss man auch dazu sagen. Also direkt vom Arbeiterstrich.
Jetzt fühle ich mich kurz jung.
Du bist jung.
Das ist aber jung. Nur, weil du dich nicht siehst.
Ja, aber ihr zwei, ihr werdet uns jetzt sicher neidisch sein, weil wir haben ein Publikum, die sind schon durchgeimpft, und zwar seit März.
Ja.
Sind mit uns mitgewachsen.
2019.
Am März 2019 haben die schon die Corona-Impfung bekommen.
So ja, aber viele von dem Publikum haben vergessen, ob sie die zweite Impfung schon bekommen haben oder nicht von eurem.
Aber das Gute ist, die haben auch vergessen, dass sie heute da waren und kommen morgen wieder.
Ja, warum seid ihr zwei dauernd ausverkauft? Weil euer Publikum dement ist, das ist es.
Das ist die Zukunft des Kabaretts.
Ich sitze immer vor den gleichen Leuten. Immer sitzen die gleichen Leute vor euch. Ist euch schon aufgefallen wahrscheinlich?
Klausi, Oma, ich bin noch nie so beleidigt worden. Ich gehe jetzt wieder.
Das stimmt nicht. Ich vorhin auf der Bühne habe ich dich gerade beleidigt.
Gernot, ich darf doch meinen Angstgegner im Tennis darf ich doch beleidigen. Ich muss dich zumindest...
Spielst du gemeinsam Tennis?
Seit der Klausi einmal gewonnen hat, habe ich keine Zeit mehr.
Er nimmt das ja wahnsinnig ernst, bitte. Wir haben gespielt gefühlsecht. Er sitzt in der Garderobe und ich habe geglaubt, seine ganze Familie ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Nein. Was war, Gernot? Was ist passiert? Na, gar nichts. Er sagt doch, was war? Ja, ich bin ein
Witterverloren. Der zweite hat ihn verlassen.
Was?
Das zweite Service hat ihn verlassen.
Er hat gegen Wittersek verloren, er war mit den Nerven fertig.
Ja. Aber mein, der Wittersek, der ist jetzt kein Gegner mehr. Weil der hat bei einem Unfall einen Medizinball verschluckt, seitdem kann er sich nicht mehr so gut bewegen. Und in den Knien hat er keine Beilagscheiben mehr. Und die Ersatzteile für sein Modell gibt es nicht mehr. Sie haben überall im Internet, im Darknet, haben sie gesagt, gibt keine Ersatzteile mehr.
Nein, aber du, ich hab letztens ihm eine Flasche WD-40 geschenkt, jetzt verliere ich wieder.
Du spielst auch Tennis?
Na, Oma und ich spielen Paddeltennis.
Wir spielen Padel.
Paddeltennis. Unter Wasser. Paddeltennis.
Eine spanische, coole Käfig-Tennisform.
Also das ist vor allem eine Tennisform, bei der man sogar, wenn man so talentiert ist wie ich, Spaß hat.
Ja, der Oma ist mit Würfeln aufgewachsen, sagen die anderen.
Wirklich null Ballgefühl, aber in diesem...
Das stimmt nicht. Und du siehst auch unverschämt gut aus mit diesen engen Shorts.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Oma, seitdem die zwei Theater am Schleimern, sind uns unglaublich an. Das ist ich freue mich schon, wenn ihr wieder Kollegen seid. Das mit dem Theater tut euch nicht gut.
Ich wollte euch nur sagen, ich finde das toll, dass ihr beide bei mir und bei Michael spielt.
Ja, wir wollten fragen, wir haben da den Vertrag wegen ein paar Vorstellungen noch.
Benefiz.
Was ihr meint auf der Praterbühne? Und im Theater im Park?
Ja.
Ah, Product Placement.
Ja. Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Wäre es nicht mal schön, wenn wir die erste Halbzeit auf der einen Bühne macht und die zweite dann auf der anderen. Und der andere fährt dann, also man trifft sich irgendwo in der Mitte.
Ja.
Die Frage ist, muss das Publikum auch wechseln?
Ja, natürlich.
In der Pause?
Ich finde, das wäre ganz schön so kabarettistische Pilgermärsche durch Wien, ja. Der hofft dann gleich ist eine Corona-Demo, wo er eine Rede hält.
Aber das Gute ist, um 20.30 Uhr ist am Praterstern wenig los.
Du weißt das. Aber ich finde das schön, dass der Michael auch mit der Jugend da immer wieder seine Kontakte hat bei diesem Podcast. Ich finde euch toll. Ich verstehe euch nicht.
In meiner Jugend hat man 20.30 Uhr am Praterstern nicht überlebt. Also da bist du lebend einmal um den Kreis gegangen.
Ja, und hast gehofft, dass du keinen Bauchstich von hinten kriegst. Ne?
Ja. Von hinten ein Bauchstich ist schwer.
Ja. Ein Bauchstich von hinten.
Naja, das geht schon, Alter. Ich mache den Bauchstich von hinten, Alter. Ich sage, Norris kann das.
Oma kennt das.
Gott sei Dank musst du vom Humor nicht leben.
Ich habe auch mal gehört, ich hau dir einen Fußtritt ins Gesicht runter.
Ihr Lieben, ich wollte euch nicht weiter stören. Geht's jetzt?
Ihr stört nicht.
Thomas M. Strobel.
Ja, großartig. Der beste Musiker von uns fünf.
Das ist richtig, ja.
Das ist völlig richtig.
Ja. Ihr seid so lieb.
Aber es ist kein großes Kompliment. Doch, echt.
Ich bin schon noch ganz...
Klausi, diesen Sommer gibt es eine Forderung von mir. Und ohne Jammern, ja? Tennis.
Ja, gerne. Sehr gerne.
Aber kein dritter Satz, Champions Tiebreak.
Der wird dritten.
Obwohl keine Champions mitspielen.
Champignon-Tiebreak. Ich verstehe kein Wort, wovon er redet.
Tennis.
Wir werden das besprechen.
Aber wir kaufen dem Michael jetzt ein neues Turnsackerl und er ist dann auch bald dabei. Wir freuen uns.
Ja, hoffentlich vergesse ich es nicht.
Toi, 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 ihr Mäuse.
Macht es gut.
Tschüss,
bis gleich.
Sehr nett.
Na, was für eine Überraschung.
Ja, es ist nur wegen dem Saufen nachher.
Ja. Wegdirigiert.
Das darf man jetzt gar nicht mehr. Um 10 Uhr sollten wir schon. Gibt es noch die Ausgangssperre? Nein, gibt es nicht, oder?
Nein, aber bei uns ist Sperrstunde, es sind natürlich kein Publikum mehr da, keine Kunden. Wir arbeiten hier noch am Podcast und es gibt auch nichts mehr zu trinken.
Okay. Du kannst eine Platane noch ausquetschen.
Ich werde der berühmte Platanensirup.
Wollen wir noch ein Glas Harz?
Ja. Haben wir ein Thema für heute eigentlich? Wie spät ist es eigentlich?
Wo sind wir?
Wir haben jetzt 34 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe mich gefragt, kann man, wenn man in eine soziale Schicht, in eine soziale Struktur hineingeboren wurde, diese soziale Struktur verlassen? Wie leicht geht das? In Indien ist es ja quasi gar nicht wirklich vorgesehen oder möglich, oder kaum möglich, da rauszuwachsen, aber alle Filme handeln davon, alle Bollywood-Filme. Wie seht ihr das in Österreich? Habt ihr den Eindruck, ist es leicht, aus seiner sozialen Schicht herauszuwachsen, oder ist man für immer in der im Akademiker-Ghetto gefangen?
Im Akademiker-Ghetto. Ich glaube schon, dass es bei uns nicht so eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel in Indien, auf jeden Fall nicht.
Nein, sicher nicht.
Aber auch nicht wie in England. In England zum Beispiel, in einer Talkshow in England, wird die Frage gestellt, aus welcher Klasse man kommt.
Bei uns kommt nur gewisse Klasse in der Talkshow, muss man halt auch sagen.
Na, was sagst du dann? Aus der 3B? Oder?
Wie unterteilt man das?
Klasse. Das ist der 3P. Working class, middle class, upper class.
Wirklich?
Ah, okay.
Ja. Aber kann nicht sein, dass die Definition der Gesellschaft ist, die Definition der Gesellschaft ist für dich Middle Class und du sagst aber selber von dir selbstbewusst Upper Class.
Nein, nein, in England nimmst du das ernst. Du bist nicht Upper Class.
Also definiert wird das dann, also Definition zwischen Working und Middle finde ich jetzt fast leichter als zwischen Middle und Upper.
Nee, die Upper Class ist sozusagen die Reichen oder natürlich der Adel, den es ja dort noch gibt.
Mhm. Aber es geht nicht nach Bildungsgrad, oder?
Es geht nach Einkommen, nicht nach Bildungsgrad, nein.
Ja, weil
aber es ist natürlich völlig klar, dass du als Upper Class eine ordentliche Ausbildung hast. Mhm. Und weißt du, was wirklich interessant ist? Das, was die Geschichte
bei uns zum Beispiel in Österreich umgekehrt
durchbricht. Bitte?
Das ist bei uns in Österreich zum Beispiel umgekehrt, aber egal.
Das, was die Schichten dort durchbricht in England, ist der Humor.
Ah, ja.
Du kannst als Arbeiter einem Grafen beleidigen mit einem Witz, mit diesem Affectionate Teasing, und er bewundert dich dafür mehr, als dass du mehr Geld verdienst. Humor ist dort das, was die sozialen Schichten durchbrechen kann. Du kannst als Arbeiter, als Working Class Mensch mit Leuten aus der Upper Class, wenn du mit denen zusammenkommst, über sie Witze machen und sie über dich. Hm. Das durchbricht dort die Schranke.
Also es geht in beide Richtungen. Es geht von unten rauf und von oben runter.
Ja.
Sehr spannend.
Das heißt, die Upper Class überlegt sich, finanzieren wir der Working Class leistbares Wohnen? Na, das kostet viel zu viel Geld, aber wir erlauben ihnen, dass sie Witze über uns machen.
Ja, genau so ist es, ja.
Das ist,
ein bisschen kultivierter, finde ich.
Ja. Um einiges weniger. Ich meine, das, was du vorher gesagt hast mit diesen ganzen Klassen, akademischer Klasse und so weiter, ich meine, bei Akademikern muss man sowieso sagen, es gibt ja mittlerweile den berüchtigten Akademikerball und wenn das die Repräsentanz der Akademiker in Österreich ist, dann bin ich gern der Absolvent von einer Hundeschule. Also das ist ja...
Natürlich, ja, aber das ist ja kein Akademikerball, das ist ja Sauschnädel. Sauschädel-Gschnas.
Ja, aber Sauschädel-Gschnas nennt sich Akademikerball. Das heißt, man sollte ja wahrscheinlich am Tag des Akademikerballs immer Sauschädel-Gschnas aufführen.
Das machen wir.
Als Konterveranstaltung. Das wäre eigentlich eine sehr schöne.
Das ist schön.
Und was man ja auch noch sagen muss, und das kippt ja unvorstellbar. Was früher sehr geheißen hat, hohen Bildungsgrad, Akademiker und so weiter, das heißt hohes Einkommen. Und mittlerweile, und das ist ehrlich da, wenn du dich jetzt umschaust in der Baubranche, mit welchen Autos heutzutage ein Spenglermeister, jeder Handwerker kommt und mit welcher ein Mittelstandsbanker daherkommt, der kommt mit Leasing, Skoda daher, während der Spengler jedes Jahr sich einen neuen Mercedes finanziert selber.
Ja.
Ist das zumindest diese, ich glaube ganz ehrlich, diese ganz vielen Ausbildungen, wo man immer glaubt, ich bilde mich und dann verdiene ich immer mehr. Das war früher eine Erzählung aus den 80er Jahren, die hat gestimmt, aber die stimmt jetzt überhaupt nicht mehr. Man weiß auch, von den reichsten 10 Österreichern haben die meisten gar keine großartigen Ausbildungen, viele von denen sind nicht mal Maturanten. Also wenn man nach Geld streben würde, wenn das einem wichtig wäre, würde die
Österreicher... Ja, nicht auf die Uni.
Also ich wollte gerade sagen, und dann das heißt es ja 6 Jahre Medizin studieren, du kannst 6 Jahre während des Studiums nichts verdienen oder fast nichts und dann mach das mal in 6 Jahren, dann brauchst 9. Also das kann durchaus auch noch länger dauern. Also,
wieso braucht man eigentlich so lange fürs Medizinstudium?
Es ist wirklich viel.
Ja.
Kennt ihr nicht den Witz, was ist der Unterschied zwischen einem Philosophiestudenten und einem Medizinstudenten?
Ja, ich habe vergessen.
Was sagt der Philosophiestudent, wenn du ihm ein Telefonbuch gibst? Sagt er, warum gibst du mir das? Der Medizinstudent sagt, bis wann muss ich das können?
Bis wann muss ich das auswendig können, ja.
Nein, du musst nicht nur auswendig lernen, aber es ist einfach wirklich viel. Viel total schönes Zeugs, deswegen dauert es einfach. Und dazwischen Praktika, das ist ja auch cool, du bist in ein Praktika und kannst...
Vielleicht dauert das Studium auch immer länger, weil aufgrund dieser vielen Lockdowns unser Körper wächst. Und der wird immer größer.
Neue Organe.
Das
ist das Was ist das? Eine Nure. Das gab es früher nicht. Das haben wir als jetzt. Eine Nure. Helge.
Also ich glaube, dass
wir brauchen einen Titel für heute Nacht, oder?
Titel brauchen wir noch.
Ich habe einen Titel, ist mir vorher eingefallen. Ab wie vielen Lockdowns isst man ein Panda-Bär?
Ein Pande-Bär. Schön.
Ja, so lang. Sie wollen immer, dass wir so kürzere...
Pandemie.
Pandemie.
Panda-Bindestrich-Mie, dann haben wir England auch. Aber das versteht keiner. Außer denen, die es gehört haben.
Ja.
Was ist mit, was hast du ganz am Anfang gesagt? Ja. Habe ich vergessen. Wir haben den Titel vergessen. Der Titel ist, wir haben den Titel vergessen.
Den hatten wir schon.
Weißt du, was ein schöner
Titel? Den hatten wir schon, hatten wir noch nicht.
Was wir besprochen haben, wir reisen wie der Pöbel.
Wir reisen wie der Pöbel.
Wir reisen wie der Pöbel.
Ja, das ist ein guter Titel. Oma, weil du schaust die Frage, weil im Schmidt-Protokoll hat er möchte nicht wieder Böbel reisen, hat er irgendwie.
Ja, das finde ich auch großartig. Ich weiß, kenne ich.
Und
ja,
dann, wir reisen wieder Böbel.
Wir reisen wieder Böbel.
Wir reisen wieder Böbel, ist schön.
Hurra, wir reisen wieder Böbel.
Das ist schön.
Und zwar auf einem Kamel. Aber ich finde es großartig, dass der das schreibt, verstehst du, das ist einfach ehrlich. Also, ich hasse ja, am meisten hasse ich ja diese Upper Class, wenn wir so wollen, die dann so tun, als wären sie sozial. Ja? Die dann immer so tun. Die sollen doch einfach zugeben, dass sie den Pöbel hassen.
Beim Benefiz Austern essen sind, dann ist
genau.
Genau, ja.
Austern essen für hungrige Kinder in Afrika.
Ja. Das ist, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja, bei den Benefiz. Nein, das war Stelzenessen für Afrika.
Das war Stelzenessen für einen guten Zweck, richtig.
Ich vertrag die Austern nicht so.
Na gut.
Sind wir schon am Ende angelangt? Wie spät ist
wir haben 43 Minuten, wenn mich nicht alles.
Ja, wir können zum Ende kommen. Was?
Sag du.
Nein, wir haben was Tröstendes. Ich glaube, man braucht auch nichts mehr Tröstendes.
Na, also ich wollte im Gegenteil, ich wollte sagen, ihr habt mich ja früher getröstet, weil ich sonst nichts zu tun hatte und jetzt gibt es so viele schöne Sachen, dass ihr mich nicht mehr tröstet.
Ja, ich meine, das Einzige, was jetzt noch Trost spendet, ist, der nächste Lockdown kommt bestimmt.
Nein, also
keine Panik, wir sind bald wieder zu Hause.
Ja. Oder der Trost ist, vorübergehend gibt es das Wort draußen.
Vorübergehend draußen.
So, nein, ich finde, das brauchen wir jetzt Titel. Überhaupt noch was Tröstendes.
Vorübergehend draußen
ist ein sehr schöner Titel.
Nehmen wir doch den.
Der ist viel schöner.
Ja, vorübergehend draußen. Nicht noch die Ehre machen, dass er in unserem Titel vorkommt.
Ja, vorübergehend draußen.
Der gespritzte Bell.
Wunderbar. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das tröstet uns alle. Ich habe gerade Trost bei mir gespürt, ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns und bedanken uns, dass Sie zugehört haben bei unserem Podcast Alles außer Corona. Das war die Folge Vorübergehend draußen. Es verabschieden sich Oma Sarsam.
Schönen Vormittag nach Wien.
Klaus Eckel.
Guten Abend.
Und ich habe keine Uhr, ich weiß nicht, wie spät es ist. Michael Niewarani verabschiedet sich auch. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.